Im Kopf des Trainers wird Ihnen präsentiert von Das Prisma. Imagefilme, Werbespots, Drohnenaufnahmen, Musikproduktionen und Weltraumanzüge. www.das-prisma.de.
Hallo und ganz herzlich willkommen zu Im Kopf des Trainers. Heute mit einem Trainer, der als Spieler deutscher Meister, Europapokalsieger, DFB-Pokalsieger und auch Europameister mit der deutschen Fußballnationalmannschaft wurde. Und damit ganz herzlich willkommen an Oliver Reck. Hallo.
Hallo, schönen guten Tag zusammen.
Beim FC Schalke haben Sie ja in der Bundesliga als Interimstrainer, als Co-Trainer, als Torwarttrainer gearbeitet. In der zweiten Fußball-Bundesliga in Düsseldorf und Duisburg unter anderem als Cheftrainer. Aktuell sind Sie in der Regionalliga Nord bei Jeddelo und davor haben Sie bei den Offenbacher Kickers auch in der Regionalliga gearbeitet. Was würden Sie sagen, was ist die größte Umstellung als Regionalliga-Trainer, wenn man eigentlich Bundesliga-Bedingungen gewohnt war?
Ja, Umstellung gibt es da einige. Die größte Umstellung ist für mich gewesen, dass halt die Jungs den ganzen Tag ihrer Arbeit erstmal nachgehen. Also 8 Stunden arbeiten, kommen dann nach der Arbeit zum Training direkt und wir werden dann meistens noch 2 Stunden konzentriert arbeiten müssen. Also da wird schon für die Jungs viel abverlangt. Und da muss man als Trainer sich drauf einlassen. Man muss dann auch ein Gefühl dafür entwickeln, wie gehe ich mit den Spielern um, wie rede ich mit denen, wie kann ich konzentriert trotzdem arbeiten, noch 2 Stunden, dass dann noch das Training sinnvoll und effektiv ist.
Heißt, Sie hatten wahrscheinlich dann auch immer mal wieder Situationen, wo ein Spieler vielleicht einfach körperlich komplett platt war von der Arbeit und dann nicht so trainieren konnte, wie Sie sich das erwünscht haben, oder?
Richtig, man muss ein gutes Feingefühl entwickeln, man muss viel kommunizieren mit den Spielern, man muss herausfinden, wer auch mal eine Pause braucht, wer auch mal vielleicht nur ein Regenerationstraining braucht, wen kann ich ein bisschen härter anfassen und, und. Also da muss man schon sehr explizit auf die Spieler achten. Kleinere Wehwehchen kommen ja auch, man verletzt sich ja trotzdem, auch wenn man nur abends trainiert. Also da muss man sehr, sehr viel Fingerspitzengefühl reinbringen, um da den Spielern Gefühl auch zu geben, okay, das Training macht heute Sinn.
Wenn Sie sagen, mehr kommunizieren, heißt das dann auch mehr kommunizieren mit dem Regionalligaspieler als mit dem Bundesligaspieler?
Jetzt nicht mehr, aber anders, ne? Also es ist ja so, die arbeiten hier tagsüber und dann wird schon über WhatsApp oder auch über Telefon, dass man auch mal in der Mittagspause oder wenn die Jungs sich mal nehmen sich mal eine halbe Stunde Zeit und dann telefonieren wir einfach mal, um hinterher zu fragen, wie es denn geht. Ist viel zu tun heute, wie fühlst du dich heute Abend fürs Training etc. Also man muss da schon einen sehr engen Draht zu den Spielern haben.
Was würden Sie sagen, sind die Gemeinsamkeiten, die größte Gemeinsamkeit oder die wichtigste Gemeinsamkeit zwischen dem Job als Bundesliga-Trainer im Vergleich zu dem Job als Regionalliga-Trainer?
Ja, dass man auch versuchen muss, das nächste Spiel zu gewinnen. Das ist ja im Fußball arbeiten in einer Sportart, in dem die Ergebnisse nun mal effektiv und wichtig sind. Klar ist auch eine Entwicklung einer Mannschaft wichtig oder einzelne Spieler wichtig, aber ohne Ergebnisse wird kein Trainer langfristig irgendwo arbeiten können. Also die Ergebnisse sind immer das primäre Ziel. Aber darüber hinaus zählt es für mich in der Regionalliga auch Spieler zu entwickeln. Wenn man jetzt, habe ich im letzten halben Jahr 2 Spieler in den Lizenzbereich abgegeben nach Werder Bremen, 1 Spieler und 1 Spieler zum Hannover 96. Das ist ja eine Auszeichnung für einen Trainer, wenn er Spieler entwickelt und die ihren nächsten Schritt gehen können. Und da freut man sich auch drüber.
Also klares Ja auf die Frage, kann es ein Regionalligaspieler noch in die Bundesliga schaffen?
Das geht. Das gibt es immer wieder und es wird auch immer wieder so geben, dass Spieler sich, es gibt sogenannte Spätentwickler, die vielleicht nicht mit 18, 19, 20 sofort in der Bundesliga aufschlagen, aber vielleicht dann 2, 3 Jahre später, wo sie einfach auch mal nochmal diese 2 Jahre gebraucht haben, um im Erwachsenenfußball sich zurechtzufinden und dann aber nochmal einen Schub kriegen, einen Schub machen und dann auch nochmal Anschluss finden können an die erste oder zweite Liga.
Was würden Sie sagen, in welcher Liga muss man mindestens gespielt haben, um noch eine kleine Hoffnung vielleicht auf die Bundesliga zu haben?
Ja, also es gibt immer wieder, es gibt Beispiele. Hannover hat auch immer wieder mal Spieler rausgebracht, die unterklassig gespielt haben. Also zum Glück ist das möglich. Es gibt genügend Spieler, die in der Regionalliga gespielt haben und dann noch den Zug geschafft haben in die erste oder zweite Liga. Es ist nicht so häufig, ist keine Frage, weil natürlich auch die Konkurrenz unwahrscheinlich groß ist. Es ist durch die NLZs, die wir in der Bundesliga haben und in der zweiten beziehungsweise auch in der dritten Liga haben, ist es einfach so, es werden jedes Jahr Top-Talente ausgebildet und die Konkurrenz ist einfach riesengroß. Es kommen jedes Jahr wieder 150, 200 Spieler rücken nach aus dem Jugendbereich und da muss man sich dagegen wehren und da muss man auch sich der Konkurrenz stellen. Und die wird immer schwieriger.
Was würden Sie sagen als Regionalliga-Trainer? Was ist das Wichtigste bei der Ausbildung junger Spieler?
Individuell zu trainieren. Individuell zu schauen, wo Stärken und Schwächen sind der einzelnen Spieler. Klar wollen wir als Mannschaft gewinnen und erfolgreich sein, aber ich kann eine Mannschaft nur dann erfolgreich machen, wenn der einzelne Spieler auch besser wird. Und da muss ich gerade im individuellen Bereich hart arbeiten und intensiv arbeiten. Es ist so, dass ich vormittags an zwei Wochentagen auch ein zusätzliches Training anbiete für die Spieler, die können. Das heißt, wir haben ein paar Studenten zum Beispiel oder ein paar Jungs, die sich dann auch mal eine Stunde Zeit nehmen und dann biete ich ein individuelles Training, 1:1. Das heißt, nicht nur in der Corona-Phase wurden in kleinen Gruppen trainiert. Ich biete sowas über die Woche immer an, um einfach den Jungs ein Gefühl zu geben, okay, hier kann ich mich persönlich nochmal entwickeln.
Haben Sie einen Tipp für den Bezirksliga-Trainer, wie der das handeln kann?
Sich Zeit nehmen für die Spieler und vielleicht auch nicht einfach nur anderthalb Stunden zu trainieren, sondern auch vielleicht dann mal länger zu trainieren, zusätzlich noch zu arbeiten. Davor, bevor die Mannschaft auf den Platz geht, zusätzlich arbeiten mit dem einen oder anderen Spieler, aber auch danach noch zusätzlich arbeiten. Das würde ich im unterklassigen Bereich sagen, weil diese Zeit, wo man halt auf dem Platz sein kann, sollte man effektiv nutzen.
Also auch in der Kreisliga, Bezirksliga so individuell wie möglich arbeiten, vorher oder nach dem Training.
Genau.
Was würden Sie sagen, ist der Führungsstil dann ein Stück weit anders in der Regionalliga oder in der Bezirksliga als in der Bundesliga?
Man muss schon etwas anders rangehen an die Spieler. Ich habe das ja gerade erzählt. Wenn zum Beispiel einer, wir haben einen Gas- und Wasserinstallateur, wenn der jetzt 8 Stunden auf einer Baustelle rumgeschraubt, gebastelt und getan hat und der kommt dann zum Training, ja, da muss ich schon auch ein bisschen vorsichtig sein, wie gehe ich mit dem Spieler um? Kann ich dem jetzt zum Beispiel im Intervalltraining die Linie rauf und runter schicken? Da muss man schon genau überlegen, was mache ich mit dem Spieler, wie setze ich den ein, um den auch den Spaß nicht zu verderben, weil die Jungs ist ja trotzdem auch Spaß dabei und jetzt diesen Spaß sollen sie auch behalten an ihrem Spiel und dem möchte ich diesen Jungs auch nie nehmen, diesen Spaß. Also man muss schon sehr feinfühlig damit umgehen.
Wenn wir gerade beim Training sind, was ist die härteste Übung in Ihrem Repertoire?
Boah, die härteste Übung sind ja immer die Intervallläufe, die man manchmal in der Vorbereitung einstreuen muss. Man kann die mit Ball einstreuen, man kann die ohne Ball einstreuen. Also die sind aber wichtig, weil das gibt ist die Basis, um dann auch in der 90. Minute noch den entscheidenden Pass, die entscheidende Ballannahme zu machen oder den entscheidenden Torschuss zu setzen. Oder die Grätsche, die man auch mal braucht defensiv. Also diese Basis muss hergestellt werden. Die kann man nur, wenn ich im Intervallbereich arbeite und das ist manchmal auch, das tut manchmal weh, aber die gehören dazu, diese Läufe.
Also auch Läufe ohne Ball?
Ja, natürlich, aber sehr strukturiert, aufgepasst, wann ich die mache, wie ich die mache und in welchem Umfang ich die tue. Also man muss da schon sehr feinfühlig mit umgehen.
Und als Spieler, was war da für Sie die härteste Übung, die Sie mitmachen mussten?
Boah, ich kann mich noch an Übungen erinnern. Wir waren mal im Trainingslager auf Gran Canaria und da hat uns der Trainer durch die Sanddünen von Maspalomas gejagt. Also da kann ich mich noch sehr gut dran erinnern. Das war brutal für mich, durch den Sand zu warten. Und ich hatte ja immer schon ein paar Kilo. Sag mal, ich bin ja relativ groß mit 1,95 und habe da über 90 Kilo mit mir rumgeschleppt. Also das hat mir schon wehgetan, im Sand von Maspalomas mich zu bewegen. Keine Frage.
Was ging Ihnen da durch den Kopf?
Ist das Fußball, habe ich mir gedacht. Ich glaube, da muss man einfach den inneren Schweinehund überwinden. Und solche Trainingseinheiten gehörten damals manchmal dazu, auch wenn sie wehgetan haben. Aber schlussendlich, wenn man dann sieht, was am Ende rumkommt, dass man als Spieler, der nie bei Bayern München gespielt hat, trotzdem 9 Titel gewinnt, sagt das einiges aus.
Also würden Sie das heute 1:1 als Trainer selbst so machen, wie Sie es als Spieler erlebt haben?
Nein, 1:1 auf keinen Fall. Also klar, quälen gehört dazu. Man muss auch mal, gerade in der Vorbereitung, den Spielern zeigen, okay, man muss mal über den inneren Schweinehund drüber weg, weil das gehört im Spiel ja auch dazu. Aber immer mit Maß und immer mit genau hinschauen, wann und wie ich es tue.
Und die Torleute wirklich da auch die Dünen mit hochjagen?
Ja, die Torhüter gehören dazu, sind heute ganz fester Bestandteil in der Truppe. Also heute das Torwartspiel hat sich ja komplett verändert, wie das ganze Spiel ja auch. Aber das Torwartspiel ist heute viel mehr darauf ausgerichtet, dass der Torwart viel aktiver im Spiel dran teilnimmt. Und aus diesem Grunde muss der Torwart auch eine richtig gute Fitness heute haben.
Nicht erst seit der WM 2014, als Manuel Neuer ja dann als Manu der Libero irgendwie auch Geschichte geschrieben hat, versucht der Torwart ja auch in vielen Mannschaften noch viel mehr mitzuspielen als zu ihrer Zeit. Wie trainieren Sie das denn am besten?
Ja, da kann man immer wieder Situationen simulieren, die im Spiel auch vorkommen könnte. Man muss immer wieder auch praxisnah trainieren. Also ich muss den Torwart so trainieren, wie es im Spiel gefragt ist. Unter Druck setzen, unter Drucksituationen stellen, Ziele setzen dem Torwart, wo er hinspielen muss, die er anspielen muss, die gefragt sind. Man muss natürlich eine Beidfüßigkeit trainieren, die ist ganz, ganz wichtig als Torwart. Heute gibt es keinen schwachen und starken Fuß mehr, sondern man muss die Beidfüßig ausbilden. Also da ist schon eine Menge gefragt, aber die Torhüter heute, die wollen das auch und die sind sehr wissbegierig und ich glaube, dass man sich da einiges einfallen lassen kann und auch muss.
Wenn Sie die Torhüterausbildung heute betrachten und vergleichen mit der Torhüterausbildung, die Sie genossen haben, wo sind Sie am dankbarsten, dass Sie damals gespielt haben und nicht heute?
In meiner Zeit von Werder Bremen, ich war von 86 bis 98 bei Werder Bremen, war mein Torwarttrainer, der Co-Trainer Karl-Heinz Kamp, der mir einfach die Bälle um die Ohren geschossen hat. Also da gab es keinen Torwarttrainer speziell für mich. Von daher, meinen ersten Torwarttrainer hatte ich dann auf Schalke mit Holger Gerke, der ja eigentlich auch noch selbst fast Spieler war. Also man sieht, das hat sich ja erst die letzten 25 Jahre entwickelt und vorher gab es das nicht. Ich kann mich daran erinnern, dass Toni Schumacher damals mit Herings ein Torwarttrainer, das war von der Sporthochschule, damals so der erste Torwarttrainer, der so ein bisschen implantiert wurde in der Bundesliga, aber davor gab es sowas noch nicht und das hat sich dann in den Laufen der Zeit entwickelt und dieses individuelle Training, das ja die Torhüter genossen haben in den letzten Jahren, hat den Torhütern einen enormen Schub gegeben, aber tut auch den Feldspielern gut. Ne? Stürmertrainer, Abwehrtraining, man hat ja Standardtrainer heute installiert in der Bundesliga, dass Trainer installiert werden, die für die Standards zuständig ist. Also dieses individuelle Training tut jedem Spieler gut.
Sie haben eine Übung angedeutet. Bei welcher Übung, die Sie als Torwart früher machen mussten, würden Sie sagen, die kann man heutzutage auf gar keinen Fall mehr machen?
In einem Entengang über den halben Platz laufen, das musste ich machen, weiß ich noch, da war ich im B-Jugendalter, ich habe mich nur gefragt, für was soll das diese Übung sein, also wem soll die helfen und was soll ich davon tragen, also es gab schon Sachen, oder ich kann mich zum Otto Reagel wollte von uns, dass wir ein Düsseldorfer Rad schlagen, wissen Sie, was ein Düsseldorfer Rad ist?
Nein,
so ein Überschlag mit den Händen auf dem Boden, dass man dann wieder auf den Beinen steht. Also eigentlich eine Turnübung, aber schlussendlich sind das Sachen, wo man sich wirklich gefragt hat, für was sollen die eigentlich sein? Also heute wird schon genau drauf geachtet, was man macht, was man tut und wie man es macht.
Und gab es eine Erklärung zu dem Entengang?
Nein, die gab es nicht. Ich glaube, ich habe mich auch gar nicht getraut zu fragen, was das jetzt soll. Aber ich habe für mich nur gefragt, warum laufe ich jetzt im Entengang über den halben Platz? Weil schlussendlich hat es ja null Effektivität. Also die habe ich dann für mich nur gedacht, für was soll das denn sein? Aber schlussendlich musste ich die machen und ich habe sie getan.
Und die Oberschenkel haben gebrannt dann schön?
Die haben gebrannt und meine Knie waren dann wie Pudding irgendwie danach, ja.
Sensationell. Was würden Sie dem Trainer empfehlen, der in der Kreisliga oder Bezirksliga arbeitet und eben keinen Torwarttrainer hat? Wie kriege ich trotzdem den Torwart besser?
Das ist ja heute durchs Internet ja eigentlich eine Situation, wir leben in einer gläsernen Welt, man kann sich alles anschauen und das ist auch das Schöne daran, also man kann sich heute weiterbilden, nicht nur an irgendwelchen Seminaren und Kursen, die man teilnehmen kann, sondern auch im Internet und da kann man sich doch die eine oder andere Übung aus dem Internet raussuchen, die man dann auch anwenden kann oder sich mal ein Training bei einer Profimannschaft besuchen, die ja alle ersten, zweiten, Drittligamannschaften sind ja in ganz Deutschland verteilt, also da kann man sich immer mal ein Training anschauen und da kann man viel mitnehmen.
Aber wenn Sie ansprechen Düsseldorfer Rad und Entengang, was nicht zu Ihrem Repertoire gehört, ein Trainer, der das heute machen würde, müsste man doch direkt einweisen, oder?
Einweisen weiß ich nicht, aber zumindest hinterfragen, was die effektiv diese Übung sein soll. Aber schlussendlich war das eine andere Zeit, eine andere Situation und es war ja auch die Zeit der Medizinbälle, wo Medizinbälle von A nach B getragen wurden. Aber es gab ja Trainer, die standen da drauf, die stehen da drauf. Ich weniger, bin ich ehrlich. Ich versuche schon, das eine oder andere zu vermitteln, aber alles mit dem Ball am Fuß oder in der Nähe, so dass die Jungs auch immer das Gefühl haben, okay, die Übung können wir auch anwenden, obwohl sie wehtut, aber im Spiel ist sie ein bisschen näher als ein Medizinball von A nach B zu tragen.
Würde ein Otto Rehhagel, der ja unfassbar viele Titel mit verschiedenen Vereinen geholt hat, bis hin zum Europameistertitel, würden seine Herangehensweise heute auch noch funktionieren oder geht das gar nicht mehr?
Ja, etwas schwieriger anders, aber er hätte sicherlich ein Team um sich herum, die ihn da unterstützen würden, was das Training betrifft, aber Otto Rehhagel hat ja dadurch vorgestochen, dass er einen sehr, sehr guten Umgangston mit seinen Spielern hatte, ein sehr, sehr gutes Gefühl für seine Spieler hatte. Ich glaube, dass das wichtiger war, eine Mannschaft einzustellen und auf ein Spiel vorzubereiten. Da war er einer der Besten, die ich hatte, als das Training an sich. Da gab es bestimmt bessere Trainer und gibt es bessere Trainer, aber jeder Trainer muss seine Stärken einbringen und seine Stärke war Otto Rehhagels große Stärke, war der Umgang mit seinen Spielern.
Was würden Sie sagen, welches Bild oder welche Anekdote ist Ihnen noch am präsentesten im Kopf in Sachen Mannschaftsführung, Zusammenarbeit?
Ja. Mit Otto Rehhagel meinen Sie?
Ja, genau.
Da könnte ich so viele Anekdoten aufzählen. Ich glaube, das würde die Sendung sprengen hier. Ich glaube, Otto hat immer wieder, weil er natürlich auch über den Horizont weit hinausgeschaut hat, auch sehr belesen war, durch seine Frau vieles mitgekriegt hat und erzählt bekommen hat. Er hat jede Mannschaftssitzung war eigentlich eine Comedy-Veranstaltung. Das muss man einfach so sehen. Das war heute Comedy. Heute wird man sich darüber kaputt lachen, was der so alles in seinen Mannschaftsbesprechungen erzählt hat. Und das war so teilweise so lustig, dass wir uns da manchmal auf die Oberschenkel geschlagen haben und gesagt haben, wo hat er das jetzt wieder rausgeholt?
Ne? Also, warum? Weil das Sprüche waren? Oder haben Sie da ein Beispiel?
Ja, er hat das unwahrscheinlich, hat sich, glaube ich, sehr intensiv und gewissenhaft auf eine Mannschaftsbesprechung vorbereitet und hat sich da was zurechtgelegt jedes Mal. Und es war jedes Mal anders. Es war nie gleich. Es war immer anders.
Wenn wir das genau gegenteilige Beispiel nehmen, Julian Nagelsmann ist Trainer in der Bundesliga geworden. Da war er noch einiges entfernt vom 30. Lebensjahr. Ich glaube, mit 28 ist er Bundesliga-Trainer geworden. Wenn es damals Ihr Trainer gewesen wäre, hätte der so eine Akzeptanz überhaupt gehabt wie heute?
Eine Akzeptanz als Trainer erarbeitet man sich ja nicht in einer Mannschaftsbesprechung, in einer Trainingseinheit, sondern über gewisse Monate und Wochen. Und wenn Julian Nagelsmann selbst in seinem jungen Alter schon so aufgetreten ist, wie er das jetzt macht, dann nimmt man das als Spieler ab. Dann vertraut man dem und dann folgt man dem. Also es kommt immer darauf an, wie das wirkt bei mir als Spieler. Und ich glaube schon, ohne genau zu wissen, wie er genau arbeitet, wie er genau mit den Spielern umgeht, aber er hat bestimmt eine Art auch, um an die Spieler ranzukommen. Und das ist das Entscheidende. Du musst heute die Spieler erreichen. Wie du das tust, hinterfragt keiner. Aber du musst es tun. Die Spieler und die Mannschaft muss dir folgen als Trainer. Muss deinen Ideen folgen, muss deinen Vorstellungen folgen. Und wenn das der Fall ist, dann ist das genau der richtige Trainer. Und da gibt es auch egal wie alt oder wie jung ein Trainer ist, dann kommt es nur darauf an, wie glaubwürdig tritt er auf.
Wenn Sie Ihre heutigen Spieler betrachten mit Anfang 20, wo würden Sie sagen, ist vom Verständnis her ja die größte Herausforderung für Sie in Bezug auf die jungen Spieler zu verstehen, weil die ja komplett anders ticken als Sie als 20-Jähriger?
Ja, das ist so ein Prozess, den man jetzt die ganzen Jahre ja mitgemacht hat. Ich bin ja, nachdem ich meine Karriere als Spieler beendet habe, sofort dann in den Trainerbereich gewechselt, war ja am Anfang erst Co-Trainer und Torwarttrainer, später dann auch Cheftrainer selbst. Also das hat ja für mich dann auch, ich bin ja diesen Wandel mitgegangen. und habe das mich angepasst. Und ich glaube, wenn ich das nicht getan hätte, wäre ich heute kein Trainer mehr. Also man muss sich anpassen der Generation. Das hat ja auch was mit im tagtäglichen Umgang mit unseren Kindern zu tun. Wir mussten uns ja auch als Vater auch anpassen. Also mein Vater ist ja ganz, ganz anders umgegangen mit mir, als ich mit meinen Kindern umgehe. Und diesen Prozess ist ja genau der gleiche eines Trainers. Also man muss sich der Generation anpassen, den Medien, die man hat, anpassen, dem Medium anpassen, das man heute hat. Und das ist was ganz, ganz anderes wie früher. Und ich glaube, wenn man diesen Wandel mitgeht, dann hilft das einem.
Was ist der krasseste Unterschied, wenn Sie ansprechen, wie Ihr Vater mit Ihnen umgegangen ist im Vergleich zu Ihnen jetzt heute, zu Ihren Kindern?
Ja, ich glaube, dass wir heute viel toleranter sind im Umgang miteinander. Früher wurde, also von meinem Vater, hat seine Meinung gehabt, die hat er vertreten und der sollte man folgen. Ne? Und heute bin ich ja viel kooperativer und viel gesprächsbereiter. Also sicherlich habe ich meine Meinung, aber wenn ich gute Argumente bekomme, dann ändere ich die auch. Ne? Und das sollte man auch tun. Also ich muss mich ja heute auf alles einlassen als Vater, was mit meinen Kindern ist. Also man muss viel kommunikativer sein und viel bereiter sein, Sachen anzunehmen, auch von seinen Kindern, um schlussendlich dann auch für uns alle das Beste rauszuholen aus der Situation. Und wer da nicht bereit ist, diesen Weg mitzugehen, ja, der hat verschlafen.
Von wem haben Sie für Ihre Trainerlaufbahn denn am meisten gelernt?
Ich habe ja schon Otto Rägl erzählt, was der Umgang mit den Spielern betrifft. Ich habe aber auch unter Jupp Heynckes gearbeitet. Das war für mich sehr, sehr hilfreich damals als junger Trainer, wo ich sehr, sehr viel mitgenommen habe, nicht nur in der Trainingsarbeit, im Umgang mit den Spielern, mit den Medien, mit dem Vorstand, aber auch im Zwischenmenschlichen. Und ich glaube, dass Jupp Heynckes ja nicht umsonst als in seiner letzten Zeit als Trainer beim FC Bayern noch so erfolgreich gearbeitet hat, weil er jeden Tag noch was mitgenommen hat, für sich selbst. Er hat gesagt, er lernt nie aus als Trainer. Und ich glaube, das ist das Wichtigste. Man lernt nicht aus als Trainer, sondern sollte sich jeden Tag was Neues in sich aufsaugen und das versuchen, in die Mannschaft zu implantieren.
Also wäre der beste Trainer der Welt ein Mix aus Heynckes und Rehhagel für Sie? Oder gibt es noch einen anderen?
Das wäre schon für mich vielleicht noch Huub Stevens erwähnt, der ja als knurriger Holländer so ein bisschen verschrien war, aber ich habe ihn ganz, ganz anders kennengelernt. Er kann ganz, ganz anders sein. Nach außen wirkte er immer als der knurrige Holländer, aber das war er gar nicht. Wenn man sich in Vier-Augen-Gesprächen mit ihm befunden hat, da war er doch ganz warmherzig und hat auch eine ganz andere Seite gezeigt. Also diese drei Trainer haben mich am meisten geprägt und ich muss auch ganz klar sagen, ich habe da auch am meisten mitgenommen von diesen drei.
Ja, was steckt von diesen dreien konkret in dem Trainer Oliver Reck?
Von jedem so ein bisschen was. Also ich möchte jetzt nicht sagen das und das, aber ich habe mir versucht, für mich so einen Weg zu finden, wo ich glaube, mit dem Trainer wärst du am besten klargekommen. Und so versuche ich mit den Jungs umzugehen, so zu arbeiten und ich verlange viel von meinen Spielern, ich fordere viel ein, kann aber auch geben. Also kann auch, ich nehme nicht nur viel von den Spielern, sondern gebe auch was. Und ich glaube, wenn man das macht, hat man bei dem einen oder anderen Spieler schon mal, ist man schon mal ganz, ganz weit vorne, weil schlussendlich als Trainer brauchst du deine Jungs. Ohne deine Mannschaft funktioniert deine ganze Arbeit nicht. Und wenn das nicht umgesetzt wird, was du dir vorstellst von den Jungs, dann bist du normal der Verlierer und dein Vertrag wird dann irgendwann enden und das schneller, als du denkst. Also du musst dich auf die Spieler schon einlassen können als Trainer und ich glaube, das kann ich.
Welche Kritik positiver oder negativer Art von einem oder mehreren Ihrer Spieler hat Sie am meisten überrascht?
Boah, dahinter frage ich die Spieler nicht. Ich glaube immer, es ist immer so, wenn ich jetzt einen Spieler verpflichte oder anfrage oder es kommt ein Gastspieler und der hat schon mal mit dem Spieler zusammengespielt, den ich vorher trainiert habe und frage nach, du hast doch schon mal mit dem und dem zusammengespielt, was hat er denn gesagt? Und meistens kommt dann ja eigentlich fast nur positives Trainer. Ne, das ist natürlich dann so ein Beleg für mich, ganz so viel als Trainer habe ich dann doch nicht falsch gemacht.
Und wenn Sie reflektieren, was würden Sie sagen, was war der größte Fehler, den Sie als Trainer begangen haben bisher?
Sicherlich habe ich auch als Trainer wie auch als Spieler Fehler gemacht im Umgang mit den Medien. Da bin ich kein König, das weiß ich auch. Und dann habe ich meinen eigenen Kopf manchmal. Aber auch da lerne ich dazu. Da bin ich ehrlich. Also ich bin kein Ja-Sager. Ich sage nicht zu allem Ja, aber ich vertrete auch meine Meinung, auch nach außen. Ich lasse mir auch manchmal nicht alles gefallen. Aber manchmal muss man sich auf die Zunge beißen.
In welcher Situation? Das letzte Mal am allermeisten?
Ja, das möchte ich gar nicht mehr rausholen. Also ich habe da Fehler gemacht, keine Frage, auch im Umgang mit Medien. Aber schlussendlich muss man das als Trainer, glaube ich, auch für sich selbst klar machen, wie weit man da geht und was man macht. Also das muss jeder für sich selbst rausfinden. Ich bin so ehrlich und sage, ich habe da Fehler gemacht, aber ich stehe auch dazu.
Das ist auch einer der zentralen Punkte, die André Schürrle ja angesprochen hat, nachdem er jetzt überraschend mit 29 Jahren auch zurückgetreten ist, dass es nämlich heutzutage ja fast schon nicht mehr möglich ist, Schwäche zu zeigen. Die Kritikfähigkeit hat er angesprochen. Wie haben Sie den Rücktritt von André Schürrle wahrgenommen?
Ja, das ist, ich glaube, wenn ein junger Kerl, der André ist 29 Jahre alt, für sich erkennt, also das ist jetzt Schluss, ich mache jetzt was ganz, ganz anderes oder will nicht mehr Fußball spielen, dann muss man das absolut akzeptieren. Das gab es ja früher auch schon. Ich denke dann an Deisler oder andere Spieler, die top noch waren, im Alter waren, die hätten auch weiterspielen können. Janssen damals vom HSV. Also es gibt immer wieder, dass Jungs dann vielleicht frühzeitig aufhören, aber ich akzeptiere das total, weil es gibt nicht nur Fußball im Leben. Es gibt auch noch Freunde, Familie oder was ganz, ganz anderes. Und das darf man nie vergessen, weil irgendwann kommt der 30.06. sowieso für uns alle. Sie wissen, was ich damit meine. Und auch darauf muss man vorbereitet sein. Ich sage den Jungs immer, wer nur 24 Stunden am Tag an Fußball denkt, der macht einen Riesenfehler.
Weil?
Das Leben ist viel zu schön, als nur an Fußball zu denken. Also es bietet uns so viel. Und wenn wir uns nur auf Fußball fokussieren, klar, es ist ein schöner Sport, wo man auch viel Geld verdienen kann, der interessant ist, wo man viele Leute kennenlernt, wo man erfolgreich ist, wo man vieles mitnehmen kann. Aber es gibt auch eine andere Seite. Und das muss man wissen. Und dann, wenn man aber auf der anderen Seite ist, wenn man nicht so erfolgreich ist, dann ist man froh, wenn man Freunde, Familie und Bekannte hat, die einen dann unterstützen. Und die darf man nie vergessen.
Aber haben Sie damals als erfolgreicher Torwart auch so gedacht?
Ja, immer. Ich habe mir immer meine Auszeiten genommen. Ich habe immer meine Hobbys auch genommen, weil ich wusste, nur allein Fußball, das kann nicht funktionieren. Weil ich musste dann auch mal Abstand vom Fußball haben in gewissen Situationen, weil nur dann kann ich mich auch wieder konzentrieren auf Fußball. Und wenn ich nie den Abstand gehabt hätte, wäre der Fokus immer nur hätte ich mir zu viel in den Kopf gemacht. Und das wollte ich nicht.
Wenn Schürrle aber bemängelt, dass Schwäche nicht gezeigt werden dürfe und dass Ehrlichkeit eigentlich auch in diesem Business nicht gewünscht sei, dann stimmt doch was mit dem Fußballgeschäft nicht, oder sehen Sie es anders?
Ja, das stimmt schon immer was, irgendwas nicht. Also das ist ja, ich sag immer dazu, das ist das größte Hurengeschäft, das es gibt. Weil ich glaube einfach, dass da so viele Intrigen gesponnen werden oder irgendwelche Leute sich im Vordergrund schieben oder auch gestellt werden, wo man sich hinterher fragt, wie kann das passieren? Aber es wird immer wieder vorkommen. Es gibt Seilschaften, Beziehungen im Fußball, die nun mal da sind und die wird es auch immer geben und dem muss man Sorge tragen. Also ich lasse mich darauf nicht immer ein, sondern gehe meinen Weg, den bin ich schon immer als Spieler gegangen, den gehe ich als Trainer und den werde ich auch die nächsten Jahre noch so gehen, solange ich in diesem Geschäft bin, weil ich glaube, man muss seinen eigenen Kopf haben, seinen eigenen Weg finden. Und wenn der André Schürrle für sich sagt, so jetzt mit 29 ist das mein letztes Jahr gewesen, ich höre jetzt auf, dann haben das alle so zu akzeptieren. Und da frage ich doch gar nicht nach, weil ich sage, der wird schon wissen, was er tut. Und ich glaube auch, dass er einen klaren Plan hat, was er danach macht. Denn das Leben endet ja nicht für ihn mit 29, vielleicht fängt es jetzt erst richtig an.
Mhm. Auf jeden Fall. Wenn Sie sich zurückerinnern und über dieses, wie Sie es sagen, Hurengeschäft reden. In welcher Situation waren Sie denn am enttäuschtesten?
Boah. In dem Moment, als ich bei Schalke 04 interimsmäßig dem Verein, der Mannschaft unwahrscheinlich viel geholfen habe in diesem Jahr, als ich mit Mike Büskens und Juri Mölder das nach Fred Rütten übernommen habe und uns zugesichert wurde, wir werden auf Jahre auf Schalke eine feste Nummer sein und es dann zwei, drei Wochen später mitgeteilt wurde in einem Vier-Augen-Gespräch, das war's jetzt, war das schon in dem Moment für mich erniedrigend. Und wo ich gedacht habe, warum? Erst hilfst du dem Club in einer ganz unglücklichen Situation und unterstützt den Verein und rettest die in einer misslichen Situation und dann wirst du so vom Kopf gestoßen, weil man einen neuen Trainer installiert, dem man alle Macht geben möchte, dann kann ich das nicht verstehen in dem Moment. Aber jetzt weiß ich, es war vielleicht gut für mich. Ich habe mich neu orientiert, eine neue Aufgabe gefunden, mich weiterentwickelt als Trainer. Und heute sage ich, es war auch positiv für mich, obwohl es in dem Moment sehr, sehr weh getan hat.
Haben Sie das denjenigen auch so kommuniziert und gesagt, dass Sie das überhaupt nicht verstehen?
Ja, das habe ich schon gedacht. Klar habe ich das gesagt, aber da waren ja die Würfel schon gefallen, da waren ja die Entscheidungen schon getroffen. Das konnte ich ja gar nicht mehr rückgängig machen, sondern die entscheidenden Leute haben ja dann schon ihre Entscheidungen umgesetzt. Und es war jetzt nur das Letzte, mir das mitzuteilen oder uns drei das mitzuteilen, dass wir dann in dem Fall raus waren. Aber in dem Moment tut das weh. Aber wie gesagt, man muss dann auch nicht den Kopf in den Sand stecken, sondern für sich auch erkennen, okay, jetzt gibt es eine neue Situation, eine neue Chance und die musst du angehen und das habe ich getan.
Aber malt man sich da Hand aufs Herz nicht aus, oh, was wäre passiert, wenn wir da hätten weiterarbeiten dürfen?
Natürlich hätte ich das vielleicht gerne gemacht, aber ich habe ja schon mal gesagt, irgendwann kommt der 30.06. sowieso irgendwann. Das ist so in dem Geschäft und das muss man wissen. Ne? Also aus diesem Grunde jeden Tag genießen, jeden Tag intensiv und mit Freude an die Arbeit rangeht und den Spielern das Gefühl geben, heute hattest du Spaß im Training und heute hast du den Jungs was mitgegeben und jetzt können wir am Samstag das nächste Spiel gewinnen.
An diesem Punkt machen wir gleich weiter im nächsten Teil bei Im Kopf des Trainers. Danke soweit, dass wir Ihnen, Oliver Reck, in den Kopf des Trainers blicken durften. Und wir werden noch eine weitere Folge aufzeichnen. Danke bis hierhin, Oliver Reck.
Gerne.
Im Kopf des Trainers wurde Ihnen präsentiert von Das Prisma. Imagefilme, Werbespots, Drohnenaufnahmen, Musikproduktionen und Weltraumanzüge. www.das-prisma.de